Frau, einmal hier unterschreiben, bitte.
Nein! Ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen so aussieht mit der berühmten Work-Life-Balance, aber bei mir ist Schieflage. Ich will hier nicht mit Einzelheiten langweilen. Wissenswert als Ausgangspunkt dieser Geschichte ist nur, dass sie von jemandem erzählt wird, der verzweifelt auf der Suche nach Ruhepunkten ist. In einem Leben, das sich zwischen verschiedenen Baustellen zum Zerreißen gespannt anfühlt. Und das kennen ja ziemlich viele Menschen. Also, hier kommt die Geschichte. Neulich war meine Schwägerin Annemarie übers Wochenende zu Besuch. Nach dem Abendessen überraschte sie mich damit, dass sie ein Stiftedöschen und ein Malbuch aus der Tasche zog. Es handelte sich um ein Buch mit Prinzessinnenmotiven. Annemarie wird demnächst 30. Ich hatte bis zu jenem Abend tatsächlich noch nicht mitbekommen, dass erwachsene Menschen sich Malbücher kaufen. Und dass ausgerechnet meine Schwägerin einer davon sein könnte, hatte ich auch nicht geahnt.
Ich glaube, ich bin insgesamt nicht so der Mensch, der ungefragt die Sachen, die er macht, vor sich her trägt. Und gerade weil das Ausmalen auch sowas ist, was man mehr so kontemplativ für sich im stillen Kämmerlein macht, das ist einfach nicht so wie Fußballergebnis oder wie Sport, wo es ja sowieso um Medaillen und Ehrgeiz geht. So ein Thema ist das ja gar nicht. Das ist ja auch so, dass viele Leute, die meditieren, nicht ständig erzählen, dass sie meditieren. Und in die Richtung geht diese Sorte Hobby, ehrlich gesagt.
Meditation mit dem Buntstift? An dieser Stelle habe ich aufgemerkt. Normale Meditation liegt mir leider gar nicht, aber könnte die Versenkung in Farben und Linien vielleicht ein Weg sein, die Gedanken mal zum Schweigen zu bringen? Das wäre eine große Erleichterung. Für Annemarie scheint es schon mal zu funktionieren.
Wenn man von einem stressigen Arbeitstag nach Hause kommt, ich bin da eben nicht so der Sporttyp, ich bin da mehr so der kontemplative Typ und dann macht man sich schön Tee und legt seine Stifte hin und packt die Malbücher aus und macht sich irgendwie ein Hörbuch an oder eben Musik an und dann mache ich das nur für mich. Ne, man ist ja auch irgendwie immer in so einer Dauerbeschallung von den Medien und von Menschen, die bei der Arbeit was von einem wollen. Und das ist so die Zeit, wo man nur mit sich, seinen Stiften und dem Malbuch unterwegs ist und das ist schön.
Und dann haben wir es einfach zusammen ausprobiert. Das volle Programm mit Tee und Musik und, weil nichts anderes da war, mit einer Ausmalprinzessin für jede von uns. Annemarie konnte sofort in den Feierabendmodus schalten und losmalen. Sie sah sehr entspannt aus und auf unangestrengte Weise ganz bei der Sache.
Da wird einfach gleich das Kopfkino angestellt. Man sieht die Seite und man malt die praktisch vor dem inneren Auge schon selbst aus. Und man stellt sich vor, das könnte in der Farbe sein, es könnte aber auch in der Farbe sein. Es sind eben auch die Möglichkeiten, die man hat. Zum Beispiel kann man eben auch entscheiden, okay, das ist jetzt das glückliche Rosa-Prinzesschen und ich male die jetzt an wie die Drag-Queen so, oder wie die Gothic-Prinzessin. Das klingt vielleicht ein bisschen albern, aber das kann halt auch Freude machen. Ein Bild, was auf eine bestimmte Stimmung angelegt ist, ganz anders zu interpretieren durch die Farbwahl.
Ich dachte, ja, das mag schon sein. Aber ich musste trotzdem feststellen, dass es mich gar nicht entspannt, adelige Fräuleins auszumalen. Hinterher war ich fahriger als vorher. Dennoch hat mich das Thema im Anschluss nicht mehr losgelassen. Denn meine Schwägerin hat mir auch noch erzählt, dass es einen weltweiten Trend zum Erwachsenenmalbuch gibt. Und dass nebenbei in der Folge viele renommierte deutsche Stiftehersteller seit Monaten Nacht- und Sonderschichten fahren, um den massiv gestiegenen Bedarf zu befriedigen. Inzwischen weiß ich, dass es stimmt. Ausmalbücher für Erwachsene sind ein internationales Verkaufsphänomen, ein Multimillionenmarkt. Da sollte doch auch für mich was dabei sein. Es gibt Titel in so ziemlich jedem Stil und zu jeder Interessenlage. Von Architektur bis zu Fantasy-Tieren, von Unterwasserwelten bis zum klassischen Akt. Und angefangen hat das alles ganz klein und leise mit einem einzelnen Buch von einer schottischen Illustratorin.
Wir haben das erste Malbuch von der Joanna Basford, Mein verzauberter Garten, schon 2013 in unser Verlagsprogramm aufgenommen. Allerdings gar nicht so sehr für Erwachsene, sondern wirklich für Kinder. Wir haben, so wie man das klassischerweise auch wahrscheinlich tut, bei Malbuch erstmal an Kinder gedacht und haben davon auch eine ganz normale Auflage gedruckt, die wir auch in einer ganz guten Stückzahl verkauft haben. Aber es war tatsächlich 2013 nicht so, dass das der Mega-Boom war.
Christine Nase ist die Pressesprecherin des Knesebeck Verlags. Dieses Druckhaus könnte für sich in Anspruch nehmen, der Pionier gewesen zu sein und als einziger in Deutschland geahnt zu haben, welch ein Tsunami auf die Buchbranche zukommen sollte. Aber das wäre nicht die Wahrheit.
Es hat mich und es hat auch uns als Verlag natürlich total überrascht. Davon geht man einfach nicht aus. Vielleicht hat es auch wirklich was damit zu tun, dass man so in klassischen Segmenten denkt. Aber ich war auf jeden Fall überrascht und habe mir gedacht, okay, warum machen die Leute das? Ich kann mir irgendwie andere, vielleicht auch ein bisschen handwerklichere Sachen vorstellen, aber ausmalen.
Allein die beiden ersten Bücher von Joanna Basford sind in mehr als 40 Ländern erschienen und haben sich seit ihrer Veröffentlichung über 15 Millionen Mal verkauft. Die deutschen Ausgaben sind 25 x 25 Zentimeter groß und kosten je knapp 15 Euro. Sie heißen »Mein verzauberter Garten« und »Mein Zauberwald«. Die Seiten sind weiß mit schwarzen Linien. Es quirlt nur so vor lauter Blümchen und zierlichem Getier. Zwischendurch kommen kleine Burgen mit vielen Türmchen oder verschnörkelte Gartenlauben. Der Knesebeck Verlag hat Lizenzen für genau diese beiden Bücher. Alles Weitere, was von Joanna Basford zu haben ist, erscheint bei einem namhaften Konkurrenten. So ähnlich ist es auch im Ursprungsland gelaufen. Für ihr erstes Buch musste die Künstlerin auf die Gunst eines kleinen Independent-Verlags hoffen. Inzwischen erscheinen ihre Arbeiten bei einem kommerziellen Riesenverlag. Jeder will ein Stück vom Kuchen. Und der ist offenbar groß genug für alle. Christine Nase glaubt, dass es am Zeitgeist liegt.
Denn gerade dieses Phänomen, man zieht sich wieder so ein bisschen zurück, man macht was zu Hause, man geht ein bisschen aus dieser digitalen Welt wieder raus, ist nicht mehr ständig online, sondern sucht sich eben genau sowas, was einem offline die Möglichkeit bietet, abzuschalten. Man kann eine Pause vom Alltag machen. Das ist natürlich was, was wir spannend finden. Und gleichzeitig ist es total skurril.
Skurril ist auch, wie sich viele Buchgeschäfte seitdem verändert haben. Wer nur kleine, inhabergeführte Läden oder immer ausschließlich die Belletristikabteilung ansteuert, wird es vielleicht nicht merken. Ich gebe zu, mir war es auch entgangen. Aber jetzt ziehe ich mit offenen Augen los. Ich will ja das passende Buch für mich finden. Und ich muss mich ernsthaft fragen, wie ich das alles übersehen konnte. Zum Beispiel in der größten Buchhandlung der Stadt kann man den Ausmalbüchern praktisch nicht mehr ausweichen. Egal, durch welche Tür man reingeht und egal, auf welche Etage man eigentlich will.
Wir präsentieren, weil wir verkaufen wollen. Und es gibt sehr, sehr viele Themen, sehr, sehr viele Titel in dem Bereich. Und da brauche ich diesen riesigen Tisch. Ich habe auch im Erdgeschoss noch eine große Fläche mit den besten Sachen, sodass jeder Kunde sofort sieht, ah, das ist ja das, was ich schon immer gesucht habe.
Gabi Ahrweiler ist Buchhändlerin und betreut in der Meierschen Buchhandlung die Abteilung Hobby und Freizeit. Auch sie sagt, dass der Erfolg der Ausmalbücher sie überrascht habe, zumal auch sie persönlich nicht viel damit anfangen kann. Die Vorstellung, dass Hunderttausende Deutsche abends in ihren Wohnungen sitzen und Pilze, Weihnachtsbäume oder Hochhäuser ausmalen, findet sie aber trotzdem ganz sympathisch. Die Kundschaft erlebt sie Tag für Tag persönlich.
Also für mich ist das ganz klar ein weibliches Thema, ein Thema für Frauen. Und der Schwerpunkt ist, ich bin nicht ganz sicher, so um die 30 vielleicht. Ja, zwischen 30 und 40.
Erwischt. Genau so eine Frau bin ich. Und genau so eine Frau ist auch Alexandra Heller. Sie arbeitet ebenfalls in der Buchhandlung und im Gegensatz zu ihrer Kollegin ist sie schwer infiziert mit dem Ausmalvirus. Vielleicht kann ich mir ein Beispiel an ihr nehmen. Wie macht sie das denn so?
Ich möchte einfach gerne abends auf der Couch sitzen nach einem stressigen Tag und vor mich hinmalen und an nichts denken und mich so ein bisschen in meine Kindheit zurückversetzen, weil auch bei mir dieser Entspannungsaspekt oder wirklich dieses völlig Selbstvergessene im Vordergrund steht. Ich habe sehr viel Spaß daran, die teilweise ja sehr kleinen und feinen Muster möglichst präzise auszumalen, nicht über die Linie zu malen. Mir ist dabei das Ergebnis tatsächlich fast egal. Ich habe nicht den Anspruch, das aufzuhängen. Ich habe einfach Spaß an der Tätigkeit als solcher.
Alexandra Heller malt mit Feinlinern aus, wie sie erzählt. Ich sage, dass mir das viel zu friemelig und langwierig wäre. Das muss für die Fachfrau geklungen haben, als gehörte ich zu einer anderen, gefühligeren Fraktion. Mir werden jetzt spezielle Bücher und auch ganz besondere Buntstifte gezeigt.
Hier hat man zum Beispiel ein Set, da sind die Farben auch mit verschiedenen Emotionen in Verbindung gebracht oder mit speziellen Geisteszuständen. Alles, was an spirituellen Titeln so erscheint, ist auch schon durch den Titel und oft auch durch die Gestaltung sehr deutlich zu erkennen. Und dann gibt es fast für jedes Interesse und für jeden Geschmack mittlerweile was.
Solche Produkte heißen etwa Achtsamkeitspostkarten zum Ausmalen, Zen-Color verzauberte Glitzerwelt oder auch 101 berührende Gedanken zum Ausmalen und Entspannen. Merkwürdigerweise sind die Motive aber nicht viel anders als in den anderen ganz normalen Malbüchern. Ich sehe Häuschen, Blätter, Wellen, rankende Blüten. So richtig anregend finde ich das alles nicht. Was ist denn aus dem guten alten Mandala geworden? Das Wort kommt aus dem Sanskrit und bedeutet Kreis. Mandalas gibt es schon seit 25.000 Jahren. Die meisten davon sind tatsächlich kreisrund und absolut symmetrisch aufgebaut. In der Mitte findet sich meist ein blumen- oder sternförmiges Ornament und drumherum liegen, in der Art von Baumringen, größer werdende Kreise. In denen befinden sich einfache Muster, Tropfen, Bögen, Zickzacklinien. In Fachbüchern kann man nachlesen, dass Mandala-Malen psychische Zentrierungsprozesse unterstützen soll.
Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die jeder schon mal gemacht hat, dass es einen Unterschied macht, ob ich in einen grünen Wald hineingucke oder auf eine Betonwand. Dass das, was ich sehe, auch was mit meinem inneren Erleben zu tun hat. Und so ist es beim Mandala malen oder anschauen eben auch. Es hat etwas Beruhigendes, ein Bild vor sich zu haben, wo Formen sich wiederholen, wo es eine Gleichmäßigkeit gibt. Das ist etwas, was wir alle einfach schön finden, diese Symmetrie. Und wenn man es ausmalt, ist man natürlich noch mal mehr damit beschäftigt. Und von daher hat Mandala malen, kann eine heilende Wirkung haben.
Nancy Hölterhof ist Gestalttherapeutin in eigener Praxis. Sie hat früher selbst viele Mandalas gemalt. Mit den aktuell so beliebten Ausmalbüchern hat sie sich noch nicht angefreundet, sagt sie. Aber sie glaubt, dass der Wirkmechanismus in allen Fällen der gleiche ist.
Das kann man sich so ein bisschen wie eine Bühne vorstellen. Es gibt einen Hintergrund und es gibt einen Vordergrund. Und wenn ich in den Vordergrund schiebe dieses Mandala-Buch oder ein anderes Ausmalbuch, dann bin ich damit so beschäftigt, dass die Sachen, die mich eher belasten, vielleicht für einen Moment in den Hintergrund rücken. Also die Ängste oder das, was ich jetzt noch alles zu organisieren habe und wer geht einkaufen und haben wir noch Milch, dass das für einen Moment in den Hintergrund kommt, weil vorne die Bühne voll ist mit Blau, Rot, Grün.
Ich gebe Nancy Hölterhof recht. Der Vordergrund ist das Problem. Nicht nur, weil da so viele Pflichten herumstehen, sondern auch, weil sich so viele bedrohliche Elemente eingeschlichen haben. Das Leben ist komplex und die Welt ist gerade im Augenblick alles andere als der ideale Ort zum Entspannen. Vielleicht habe ich deshalb Schwierigkeiten damit, mich auf ein Malbuch einzulassen.
Natürlich, wenn man dann neben die Umweltzerstörung oder den Krieg in Syrien sitzt, dann ist es banal und ich glaube, wir brauchen das aber, dieses im Hier und Jetzt zu sein und da auch von den belastenden Dingen für einen Moment loszulassen. Und es ist ja ein deutlich kreativerer Prozess und bringt mehr in Gang, als wenn ich mich stattdessen abends hinsetze und irgendeine Fernsehserie angucke.
Das Stichwort kreativer Prozess bringt mich auf einen Gedanken. Vielleicht liegt das Problem ja doch bei den Malbüchern selbst. Vielleicht ist das Ausfüllen von Flächen, die jemand anders gezeichnet hat, einfach nicht für jeden. Ich versuche es anders. Eigentlich male ich ja gerne, auch wenn ich schon lange nicht mehr dazu gekommen bin. Also spreche ich in der Kölner Malschule vor. Dort wird Malen unter Anleitung angeboten. Der Malende füllt dabei keine fremden Flächen, sondern erschafft selbst etwas, aber nach festen Vorgaben.
Und das geht dann so, dass man am Anfang demjenigen erstmal versucht, ein bisschen Luft unter die Flügel zu geben. Das heißt also, man muss ihn motivieren. Und das machen wir mit einem Eingangsbild, wo sie mit ganz einfachen Mitteln eine Landschaft erarbeiten. Mit Tiefe, mit Vegetation und allem, was dazugehört. Und das können sie tatsächlich mit Anleitung und verschiedenen Materialien in 90 Minuten, 2 Stunden, dann haben sie eine Wiese mit einem Baum.
Dieter Schlautmann leitet die Malschule seit 25 Jahren. Er weiß aus Erfahrung, dass die meisten Menschen sich im Kopf am besten freimachen können, wenn sie an die Hand genommen werden. Zu viele Möglichkeiten wirken blockierend, sagt er. Deshalb wird gewissermaßen ein Korridor gezeigt und durch den kann man dann laufen, wie man will.
Das ist völliger Unsinn, jemanden da sich selbst zu überlassen. Dann können sie auch zu Hause bleiben. Deswegen ist die Leine, nennen wir es mal so, am Anfang sehr kurz. Und die wird dann immer ein Stück länger gelassen und ich bin mir ganz sicher, mit ein paar Tipps und Hinweisen wird man sehen, dass man durchaus in der Lage ist, auch selbstständig zu arbeiten ohne diese Bücher. Und wenn die dann Mittel und Zweck waren, dass jemand sozusagen dadurch zur eigenen Kreativität kommt, ja dann ein Hurra auf die Malbücher, ist doch super.
Ich finde, das klingt prima, aber es klingt auch, als müsste man regelmäßig einen Termin einrichten, an dem man dann zur Übungsstunde erscheint. Ich gestehe mir ein, dass die in meinem vollgepackten Alltag gerade nicht möglich ist. Schade. Der Markt ist so riesig, aber offenbar ist einfach nichts für mich dabei. Aber Moment, da war doch noch was. In der Buchhandlung habe ich es aus dem Augenwinkel gesehen. Es war ungefähr ein Regalmeter, ganz am Rand der Ausmalabteilung, in dem Bücher mit einem mir unbekannten Begriff drauf standen. Der Begriff hieß Zentangle. Vor Ort haben mich die Bücher nicht interessiert, weil es sich offenbar nicht um eigentliche Ausmalbücher handelte. Aber jetzt fallen sie mir wieder ein. Zentangle. Was das wohl ist?
Ich konnte mir auch das Wort am Anfang gar nicht merken. Das besteht ja eben aus dem ersten Wort Zen, wie Zen-Buddhismus. Das verweist auf diesen meditativen Aspekt, den man hat, weil man eben sich so vertieft und beim Zeichnen sich entspannt. Und Tangle heißt eben Muster oder Gewirr. Das sind die Muster, die man zeichnet und dabei entspannt man sich. Und vielleicht kann man sich so ein bisschen besser merken, das Wort.
Der Besuch bei Nadine Roller ist mein letzter Versuch. Meine Gesprächspartnerin ist zertifizierte Zentangle-Lehrerin und zeigt mir erstmal, was mit Hilfe dieser Technik entsteht. Ein typisches Zentangle-Bild ist nur so groß wie ein Bierdeckel und es ist schwarz-weiß. Diese sogenannten Kacheln sind in mehrere Flächen aufgeteilt und jede dieser Flächen ist mit einem anderen Muster gefüllt. Einige haben unglaubliche dreidimensionale Tiefeneffekte, andere wuchern wie rätselhafte geometrische Teppiche. Es gibt Spiralen und Sterne, Flechtoptiken und ballonartige Wölbungen, überlappende Karos und filigrane Fantasieblumen. Es sieht wunderschön und atemberaubend schwierig aus. Und das soll irgendwen entspannen? Schwer vorstellbar. Nadine Roller sagt, dass sie das im ersten Moment auch gedacht habe. Sie hat Zentangle in einer Zeitschrift entdeckt.
Eigentlich war es direkt als Entspannungsform auch präsentiert und dass das jeder lernen kann, was ich auch irgendwie spannend fand, weil es sah total kompliziert aus. Und es wurde dann noch gesagt, das ist mir noch so ganz präsent, das ist Yoga für den Kopf. Und dann dachte ich nur so, ach cool, mit Stift und Papier entspannen, Yoga für den Kopf, das hört sich super an.
Der Trick besteht darin, dass sich jedes einzelne Muster in eine Reihe ganz einfacher Schritte auflösen lässt. Also erst malt man zum Beispiel nur Punkte in bestimmten gleichmäßigen Abständen. Dann werden die Punkte mit Bögen verbunden. Dann werden zwischen den Bögen Querlinien eingezeichnet und so weiter. Am Schluss wird das fertige Muster mit dem Bleistift durch Schattierungen plastisch gemacht. Und die Wirkung ist unglaublich. Nicht nur auf dem Papier, sondern auch im Kopf, sagt die Zentangle-Lehrerin.
Das ist so ein Schaffens- und Tätigkeitsrausch. Und man bekommt diesen Flow, wenn man weder überfordert ist noch unterfordert. Und dann kann man sich praktisch so richtig fallen lassen. Im Grunde passiert auch so eine Art Fokusverlagerung, weil man sich ja auf jeden Strich konzentriert und dann kann man nicht mehr so an einem Gedanken irgendwie hängen. Und wenn mal ein Gedanke kommt, dann zieht der eher so weiter wie eine Wolke. Also man bleibt nicht so hängen im Gedankenkarussell.
Es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob das für mich auch funktioniert. Ausprobieren. Inklusive der meditativen Einstimmung, die zu jeder Zentangle-Sitzung dazugehört.
Lass alles hinter dir. Freue dich, dass du bei dir bist und dir Zeit für dich nimmst.
In der nächsten Stunde bemale ich genau eine Kachel. Sie ist 9x9 cm groß. Nadine Roller zeigt mir ein paar anfängergeeignete Muster und lässt mich dann einfach machen. Ich vergesse die Zeit, ich vergesse die Pflichten. Ich versinke komplett in Kringeln und Trapezen und Schatten. Anschließend weiß ich, dass ich meine Methode gefunden habe. Wenn meine Schwägerin das nächste Mal kommt, können wir uns gemeinsam an den Tisch setzen. Sie mit ihrem Malbuch und Buntstiften, ich mit Schwarz und Bleistift und ein paar bierdeckelgroßen Pappkärtchen. Vielleicht werden wir dabei aussehen wie die Kinder im Kindergarten. Aber das ist mir egal, denn ich weiß, wir werden genauso zufrieden sein.